Ach, herrlich. Einfach herrlich hier, oder? So in der Sonne zu sitzen, gewärmt zu werden. Halleluja. Man kann so richtig die Schönheit der Natur, die Schönheit der Schöpfung Gottes genießen. Ist einfach wunderbar. Wer hätte das gedacht? Es wäre auch schön bei Nieselregen. Aber so ist es schöner heute Morgen hier. Einfach herrlich. Die Frage allerdings ist, wie lange noch? Ich meine jetzt nicht, dass vielleicht jetzt der Regen kommt, aber wie lange können wir das noch so genießen? Wenn wir die Nachrichten einschalten, dann hören wir immer wieder Horrornachrichten. Wir hören davon, dass es eine ganz große Plastikinsel im Pazifik schwimmt, die viermal so groß ist wie Deutschland. 80.000 Tonnen Müll. Das sind 1,6 Millionen Quadratkilometer. Viermal so groß wie in Deutschland. Oder pro Jahr werden 30 Millionen Hektar Regenwald abgeholzt. Das sind 10% von der Fläche von Deutschland jedes Jahr. Damit wir mehr Fleisch essen können. Und der Regenwald produziert ja Sauerstoff. Das heißt, wir Menschen holzen das ab, was uns den Atem gibt, was uns atmen lässt. Und jährlich, und das ist auch eine schlimme Nachricht, verschwinden 58.000 Tierarten jedes Jahr. 58.000 Tierarten. Und plötzlich fühlt man sich gar nicht mehr so herrlich, ne? Und ich bin so froh, dass die Bibel so realistisch ist. Und unser heutiger Bibeltext, der spricht nämlich auch von zwei Dingen, nämlich von der Herrlichkeit, aber er spricht auch von den Leiden in der Welt. Und wir lesen das in Römer 8, die Verse 18 bis 27. Ich lese sie uns vor. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott ist, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen eine Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und der Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und uns auch unsere Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet, noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Gott hat am Anfang alles gut geschaffen. Vom Anfang an, so steht es in der Bibel, da heißt es dann, und siehe, es war gut. Und siehe, es war gut. Aber jetzt denkst du vielleicht, du sitzt hier und denkst vielleicht und sagst, wie, Gott geschaffen, hör mal, die Welt ist doch durch Evolution entstanden. Die hat sich doch einfach so entwickelt. Und da sprichst du vom Schöpfer. Kann man heute noch vom Schöpfer sprechen? Okay. Falls diese Welt durch Evolution entstanden ist, also dass sich da in der Ursuppe ein paar Chemikalien einfach so Gedanken gemacht haben, gesagt haben, so jetzt schließen wir uns mal zusammen und wir machen Leben. Und aus diesen Chemikalien entstanden so dann die ersten Einzeller. Und aus diesen ersten Einzeller irgendwann in dieser Ursuppe kamen dann mal irgendwelche Tiere. Und die kamen dann irgendwann auf die Idee, jetzt lass uns doch mal aufs Land rausrobben. Und dann sind wir aus diesem, nachdem sich viele andere Dinge daraus entstanden haben, irgendwann mal Menschen entstanden. Und nach einer sehr, sehr langen Zeit. Und da, wenn du das glaubst, dann muss ich dir sagen, Gratulation. Gratulation, denn du hast mehr Glauben als ich. Wer glaubt, dass von dieser Ursuppe, von den Chemikalien bis jetzt alles von alleine durch Zufall entstanden ist, der braucht einen riesen Glauben. So einen Glauben kann ich nicht aufbringen. So groß ist mein Glauben leider nicht. Die Evolutionstheorie lässt nämlich eine Frage offen. Wer steht hinter dem Ganzen? Wer hat dem Ganzen Leben gegeben? Wie ist das Leben in diese Welt hineingekommen? Ist es wirklich einfach nur ein Zufall? Ich glaube es nicht. Schauen wir uns die Schönheit hier an. Ist das alles Produkt des Zufalls? Ich kann das nicht glauben. Ich denke, hinter all dem hier steht ein sehr intelligenter, kreativer, äußerst kluger und ideensreicher Schöpfer. Da muss jemand dahinter stecken, der einen Plan hatte, um sowas, was so gut im Einklang funktioniert, zu schaffen. Deswegen glaube ich an den Schöpfer. Und das andere ist eine Theorie, man kann das nicht beweisen. Und ich glaube, dass Gott diese Welt geschaffen hat, dass er dahinter steht. Und er hat diese Welt gemacht, habe ich schon gesagt, und es war gut. Und dann hat er die Menschen gemacht und in der Bibel steht ja nicht, das war auch so ganz okay. Könnte man ja denken, bei all dem, was wir Menschen gerade mit dieser Welt anschaffen. Sondern es steht da drin, er hat den Menschen gemacht und es war sehr gut. Es war nicht nur gut, es war sehr gut. Und Gott und die Menschen lebten zusammen. Sie lebten zusammen in einem wunderschönen Garten, der noch schöner war als dieses hier. Und sie haben da gechillt, sagt man so schön heute. Ne? Sie haben sich da gut gehen lassen. Sie haben Gott gesehen, sie haben Gemeinschaft mit ihm gehabt und sie haben die Füße hochgelegt, in ihrem Stuhl zurückgelehnt, die Sonne genossen. Sich so ein bisschen wie im Schlaraffenland die Früchte von den Bäumen in den Mund fallen lassen und mal ein gebratenes Huhn gegessen. Nein! Nein, selbst dort im Paradies, im Garten Eden, in der Gemeinschaft mit Gott, haben sie eine Aufgabe von Gott bekommen. Sie haben die Aufgabe bekommen, pflegt die Schöpfung. Kümmert euch darum, macht sie euch untertan, aber kümmert euch drum. Und irgendwann kamen die Menschen auf diese glorreiche Idee dort, in diesem schönen Garten, ohne Gott leben zu wollen. Wir wollen niemanden, der uns sagt, was richtig und was falsch ist. Und jetzt sitzen wir heute hier und wir sehen, was wir davon haben. Wir haben von diesem ganzen Ding gehört, wie die Natur kaputt gemacht wird. Wir hören von Krieg, wir hören von Hass, wir hören von Missbrauch, wir hören von all diesen schrecklichen Dingen. Weil wir meinen, wir würden es besser wissen als der, der das Leben geschaffen hat. Und Gott musste damals sagen, sorry, wenn ihr selber bestimmen wollt, dann müsst ihr raus hier. Ihr müsst raus aus diesem Garten. Und es ist eine Trennung gekommen, eine Trennung zwischen uns und Gott. Und somit kam der Tod und die Vergänglichkeit in die Welt. Und wer sagt, das glaube ich nicht, der muss doch nur ab 30 jeden Morgen in den Spiegel gucken. Da siehst du doch die Vergänglichkeit, jeden Tag. Oder wer hat so eine schöne Creme, die das verhindert? Aber man merkt dann werden die Haare grau, dann kommen irgendwann so, ich sag mal, Lachfalten und die Vergänglichkeit und dann fangen die Knochen an zu knacken und dann kommt eins zum anderen dazu. Man merkt es am eigenen Leib. Man merkt es am eigenen Leib, dass wir der Vergänglichkeit unterworfen sind. Und auch die Schöpfung ist dieser Vergänglichkeit unterworfen. Älter werden und Tod ist sogar der Wille Gottes, heißt es hier bei uns in unserem Bibeltext. Gott hat das so geplant. Aber warum? Warum plant er sowas? Warum kann das nicht immer so weitergehen? Weil Gott nicht möchte, dass die Trennung zwischen ihm und uns auf ewig besteht. Und deswegen hat er das so gemacht, dass der Tod in diese Welt kommt, die Vergänglichkeit. Denn Gott hat noch etwas Besseres vor, noch besser als das, was er schon geschaffen hat. Und Gott will kein Leid, Gott will kein Tod, Gott will keine Vergänglichkeit, Gott will Herrlichkeit, dass es herrlich ist. Und er verspricht es klipp und klar, dass er etwas Neues schaffen wird, ein neues Leben schaffen wird. Und die, die an ihn glauben, die werden eine herrliche Freiheit bekommen. Da heißt es in Vers 21, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt. Die sehnt sich danach, dass endlich Gottes Herrlichkeit sichtbar wieder neu aufgerichtet wird. Dass neues Leben in diese Welt kommt. Und dass die Kinder Gottes ihre herrliche Freiheit entdecken. Die herrliche Freiheit. Ja, nee. Herrliche Freiheit? Das sieht aber bei den meisten Christlichen und die meisten Gemeinden nicht so dolle aus, würde ich sagen, mit der herrlichen Freiheit. Da sieht man in ernste Gesichter, die zum Lachen meistens in den Keller gehen. Jesus kam doch in diese Welt. Jesus kam in diese Welt, um diese Trennung aufzuheben zwischen uns und Gott. Und wer das glaubt, der wird zum Kind Gottes. Und der kann eine Freiheit erleben. Eine Freiheit von der Trennung. Eine Freiheit von den Dingen, die mich kaputt machen, die diese Welt kaputt machen. Und das ist eine herrliche Freiheit. Und die darf ich entdecken. Und die ganze Schöpfung seufzt, sie seufzt und sehnt sich danach, dass diese herrliche Freiheit endlich kommt. Sie sehnt sich sogar so sehr, das wird verglichen mit einer Frau, die Geburtswehen hat. So seufzt sie, so schreit die ganze Schöpfung nach dem neuen Leben, das Gott schaffen will. Dass wir neues Leben erwarten können, aber es geht nicht ohne Schmerzen ab. Es geht nicht ohne Schmerzen ab. Und auch wir seufzen. Wenn man älter wird, fängt man an zu seufzen. Der Rücken tut weh, die Knie tun weh. Das Leben wird nicht einfacher. Ich habe immer als junger Mensch gedacht, das Leben kann nur noch einfacher werden. Aber meine Erfahrung ist, sorry, dass ich euch jungen Leute jetzt hier nicht die Illusion nehmen will oder enttäuschen will, das Leben wird komplizierter, es wird schwerer. Und im Moment denke ich immer nur, auch wenn ich mal Rentner bin, dann geht's mir gut. Aber die Rentner gucken mich gerade so lächelnd so an, so ja, glaub mal weiter. Das alles, wir seufzen von Anfang an in diesem Leben, seufzen wir. Aber wenn wir an Jesus glauben, dann bekommen wir ein neues Leben. Auch wenn es Tag für Tag mit unserem Körper den Bach runtergeht, wir kriegen trotzdem ein neues Leben. Und deswegen warten wir sehnsüchtig, heißt es in Vers 23 in unserem Text darauf, dass Gott uns die vollen Rechte als seine Kinder gibt und dass er uns einen neuen Körper schenkt. Gott will uns die vollen Rechte geben, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und noch obendrauf wird er uns einen neuen Körper geben. Vor etlichen Jahren durfte ich eine Konferenz gemeinsam mit Johnny Erickson Tada machen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist, Johnny. Sie war 18 Jahre alt, ist in einen Badesee gesprungen und hat sich dabei das Genick gebrochen. Und war dann ab Hals abwärts gelähmt. Und durch diese Sache ist sie zum Glauben an Jesus gekommen. Unglaublich, oder? Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Heute, durch viel Übung und Training, kann sie durch die Schulternmuskeln die Arme ein bisschen bewegen. Und ich durfte vor etlichen Jahren mit ihr eine Konferenz, ich habe die Konferenz moderiert und sie hat die Bibelarbeiten gemacht. Und sie hat aus ihrem Leben erzählt, wie viel Verfall, wie viel Schwierigkeiten da ist. Vor ein paar Jahren hat sie jetzt auch noch Brustkrebs bekommen und besiegt. Sie musste ganz viel ertragen, aber dadurch hat sie Hoffnung gesucht. Und diese Hoffnung hat sie in Jesus gefunden. Und ich erinnere mich mit den Bibelarbeiten, die waren so berührend. Wir haben jede Bibelarbeit geweint, als sie gesprochen hat, weil das uns so angesprochen hat und weil sie etwas zu sagen hat. Und ich werde es nie vergessen, wie sie sagt: Und wenn ich dann sterbe und wenn ich in den Himmel komme, zu Gott, in sein neues Reich, dann will ich, dass mein Rollstuhl mit mir hochkommt. Und ich habe gedacht, bitte was? Ich will, dass mein Rollstuhl mit hochkommt. Ich weiß ja, dass ich einen neuen Körper kriege. Aber ich will, dass der Rollstuhl mit hoch in den Himmel kommt. Und ich will Jesus angucken und will ihm danken dafür, dass ich im Rollstuhl sitzen durfte. Weil durch den Rollstuhl habe ich neues Leben gefunden. Durch den Rollstuhl habe ich Jesus gefunden. Und ich will ihm dafür danken. Und dann sagte sie noch, und dann sage ich, und jetzt kannst du ihn runter in die Hölle kicken. Wir bekommen einen neuen Körper. Wir bekommen ein neues Leben bei Gott. Wir gehen einer Herrlichkeit entgegen, die wir uns noch gar nicht ausmalen können. Doch noch sind wir nicht da. Wir sind nicht da. Aber wir haben die berechtigte Hoffnung. Und unser Bibeltext sagt, was ist allerdings eine Hoffnung, wenn wir das schon sehen können, was kommt? Wir sehen noch nicht das neue Leben. Wir sehen noch nicht die neue Herrlichkeit, was in Zukunft kommt. Aber wir vertrauen darauf. Und in der Bibel sagt das, wenn man auf etwas vertraut, das wahr ist, dann gibt es da ein anderes Wort und das heißt Glaube. Wir glauben, dass das wahr ist, was Jesus uns versprochen hat. Und wir warten, so heißt es auch in unserem Bibeltext, mit Geduld. Wir warten mit Geduld darauf. Ich muss euch heute Morgen verraten, Geduld ist nicht meine Kernkompetenz. Herr, schenke mir Geduld, aber sofort. Aber Gott mutet uns das zu, dass wir warten auf das, was kommt. Und dass wir voller Zuversicht darauf warten. Und Zuversicht heißt ja nichts anderes, mit Gewissheit, dass das, was er versprochen hat, auch kommen will. Und noch haben wir es mit Zerfall. Noch haben wir es mit Tod zu tun. Und wer denkt, ach, wenn hier jetzt alles so drauf geht, ne, und wenn Gott gesagt hat, er macht das ja sowieso alles neu in der Zukunft, ach, dann muss ich mich ja gar nicht mehr um das hier alles kümmern. Können wir also nachher unser Grillgut und alles einfach so hier in die Natur schütten? Geht doch alles sowieso die Wupper runter, ist doch egal. Weit gefehlt. Denn der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, der besteht immer noch. Nämlich die Natur, die Schöpfung zu bewahren und zu pflegen. Und das muss bei jedem Einzelnen anfangen. Wie ich Müll sortiere, wie viel Plastik ich kaufe, was ich kaufe, wie viel Fleisch ich esse. Das ist alles da mit in der Bewahrung der Schöpfung inklusive. Wie viel Auto ich fahre und so weiter und so weiter. Aber alle Bemühungen, so und so wie es jetzt aussieht, werden wir unseren eigenen Planeten vernichten. Und wir sägen sozusagen auf dem Ast, auf dem wir sitzen, sägen wir uns selber ab. Und da könnte man doch einfach nur noch seufzen, ja? Also mit mir, mit meinem Körper geht es bergab. Mit der ganzen Schöpfung, mit der ganzen Natur geht es bergab. Und da kann man nur noch seufzen und sagen, wo soll das noch alles enden? Und dann gibt es hier in unserem Bibeltext Vers 26 und 27. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wir wissen noch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie es Gott möchte. Der Geist Gottes betet also für uns und tritt für uns vor Gott ein. Er nimmt unser Seufzen auf und verstärkt es nochmal, so wie diese Verstärkerboxen meine Stimme verstärken für Gott. Und Gott, unser Vater, der uns kennt, unser Leben kennt, unser Leiden kennt, der die Situation kennt, der hört auf dieses Seufzen und der versteht, was der Geist sagt. Auch wenn wir vielleicht was Falsches sagen, auch wenn wir es nicht mit den richtigen Worten sagen können. Gottes Geist vertritt uns da und unser Vater im Himmel hilft uns in unserer Schwachheit, in unserem Leiden. Heute Morgen haben wir davon gehört, dass Gott alles wunderbar, herrlich geschaffen hat, von Anfang an. Und dass wir Menschen, wir haben das versaubeutelt. Und auch die Schöpfung ins Unglück gerissen. Und wir haben davon gehört, dass wir durch Jesus Gottes Kinder werden können. Und dass Gott noch viel Besseres mit uns und für uns vorhat. Und wir haben gehört davon, dass er uns ein neues Leben schenken will, wenn wir das im Glauben annehmen können. Und dass wir einen neuen Körper bekommen, wenn wir bei ihm sind. Und dass wir mit Geduld darauf warten sollen. Und bis dahin vertritt uns der Heilige Geist vor Gott und betet für uns, sodass Gott, der Vater, uns hilft. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns dein neues Leben schenken willst, dass wir deine Kinder werden dürfen, wenn wir an dich glauben. Wir danken dir, dass du alles so herrlich geschaffen hast, inklusive uns. Auch wenn wir Probleme haben, sind wir so wunderbar gemacht. Wir danken dir dafür, dass du uns das Leben gegeben hast und dass du noch Besseres für uns vorhast. Wir danken dir für die Herrlichkeit, die kommen wird. Und wir danken dir, dass wir die Herrlichkeit jetzt auch schon, die Herrlichkeit dieser Schöpfung genießen dürfen. Wir möchten dich einfach bitten, dass du uns hilfst, dass wir durchhalten. Gib uns Geduld und diese Zuversicht, dass du alles neu machen wirst. Diese Zuversicht, dass du uns jetzt schon gerettet hast, auf Hoffnung hin. Wir danken dir dafür, dass du uns die Kraft für jeden Tag geben willst und loben dich, dass wir hier diesen Gottesdienst feiern dürfen. Amen.